Vielen Dank euch. Ausstrecken nach Jesus. Ja, nochmal einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Es tut so gut, Sonntagmorgens loszufahren, das glaubt ihr gar nicht, für mich, und sich auf den Weg zu machen, um irgendwo zu predigen. Ich habe im letzten Jahr so viele Sonntage erlebt, wie schon lange nicht mehr, wo ich einfach zu Hause bliebe bin. Das ist ein ganz komisches Gefühl für jemand, der eigentlich sonntags unterwegs ist. Und ich habe das richtig genossen, heute Morgen im Auto zu sitzen und auf dem Weg in den Sonntag zu sein, wo ich ein paar Mal predigen kann. Das tut einfach gut. Also, schön bei euch zu sein. Es gibt ja immer wieder so Termine, auf die wir zugehen, weil uns die irgendwie gesetzt sind. Und dann leben wir auf diese Termine zu. Die sind mal mehr, mal weniger bedeutsam. Also, in diesen Tagen warten viele auf ihren Impftermin. Das bewegt manche, da wird auch manchmal drüber diskutiert und so, das lassen wir jetzt alles. Aber Impftermine sind ein Thema, ja, persönlich, gesellschaftlich und so. Friseurtermine sind es auch. Ich habe am 1. März angerufen und meiner ist erst am 26. Es tut mir leid, jetzt bin ich halt da, wie ich da bin. Aber so ist es eben. Also Termine, die gesetzt werden, die man sich manchmal früher wünscht, aber die dann irgendwie doch bedeutsam sind für den nächsten Schritt. Heute ist Wahltermin. Da haben diejenigen, die in der Politik tätig sind, auch damit zu tun und darauf hingefiebert. Und dann gibt es so Prüfungstermine, die manche haben. Irgendwie Klassenarbeiten, Prüfungen, Schulabschlüsse, die irgendwann kommen, Studien, Ausbildungsabschlüsse. Oder so Zwischenschritte, das sind immer so Termine, auf die wir zuleben. Oder vielleicht dann irgendwann Urlaubsbeginn, Ferienbeginn, bei manchen der Ruhestandseintritt, so Termine, denen wir so entgegensehen. Die Zeit bis dahin kann manchmal lang werden. Also wenn das Termine sind, die wir ersehnen, die wir uns erwünschen und zu erreichen suchen. Und wie wird jetzt diese Zeit überbrückt? Wir erwarten uns Erlösung und Befreiung oder irgendwie Hilfe oder eine neue Freiheit, ein nächster Abschnitt. Und die Zeit kann lang werden. Ein bisschen ist es ja auch so bei Christen oder bei, sagen wir mal, religiösen Menschen oder bei solchen, die Schweres erleben. Was ist dann? Und wie geht der Christen? Gehen wir denn als Glaubende damit um? Wie geht die Bibel damit um? Gott gibt uns immer wieder seine Verheißung. Das hat er schon immer getan, in Israel auch. Und ein solcher Text, wo eine Befreiung, eine Erlösung, kein konkreter Termin, aber doch ein Punkt, wo es dann eine Wende nimmt, wo das genannt ist und wo die Spanne der Zeit bis dahin in den Blick genommen wird, das ist jetzt Jesaja 42. Der Text für heute, Jesaja 42, ein Text der Verheißung, und zwar ein ganz besonderes Bibelwort, ein ganz besonderer Abschnitt. Es ist eines der sogenannten Gottesknechtslieder. Ich werde den Text gleich lesen und dann werdet ihr hören, da geht es um einen Knecht. Das ist ein geheimnisvoller Text, auch eine geheimnisvolle Figur. Wer ist das denn, der da angekündigt wird oder von dem da die Rede ist? Und was hat uns das heute zu sagen und wie Hoffnung zu machen? Also lesen wir mal dieses erste von vier Gottesknechtsliedern im Jesaja-Buch. Ich lese Jesaja 42, 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird auch nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung.
So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch hören. So, das ist also dieser Verheißungstext. Es ist ganz klar, das ist ja eine Gottesrede. Gott sagt, ich, wird mittendrin auch so gesagt. So spricht Gott der Herr. So beginnt es schon. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn. Da redet Gott, ist eine Gottesrede. Und dann ist von einem Knecht die Rede, das ist mein Knecht. Was ist das für ein Knecht? Was wird von ihm gesagt? Das ist wirklich etwas geheimnisvoll. Wir kennen das Wort Knecht ja eigentlich vor allem so eher aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Also, und da auch eher in der Geschichte. Ja, oder früher gab es Knechte und Mägde, die waren angestellt auf so einem Bauernhof und haben dort mitgelebt und gearbeitet. Und irgendwie war es jetzt nicht die Oberschicht, sondern Knechten ist eher so, da musst du schuften. Du musst tun, was dir gesagt wird. Man hat nicht die ganz große Freiheit. Wir ahnen schon, Knecht, das ist noch mal hat nochmal eine andere Bedeutungsbreite auch. Aber das verbinden wir jetzt damit. Was wird hier von dem gesagt? Ich gehe mal ein bisschen in dem Text entlang. Und da stellen wir fest, von dem Knecht wird gesagt, er ist ein Auserwählter. Also ausgesucht von Gott, erwählt. Mein Wohlgefallen, Gottes Wohlgefallen liegt auf ihm. Der Geist Gottes ruht auf ihm. Er schafft Recht. Er tritt also für Gerechtigkeit ein und er bringt das Recht, so wird formuliert, zu den Heiden. Also da ist Israel im Blick, aber auch die Völker drumherum. Und er erreicht sie alle. Er ist, interessant, kein Schreier, keine laute Stimme. Man hört ihn nicht auf den Gassen und den Straßen, eher so ein stiller Typ. Und sanftmütig, also er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Also wenn ein Rohr schon mal geknickt ist, dann ist es eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Wenn ein Rohr abgeknickt ist, eine Pflanze, die abgeknickt ist, so Schilfrohr, die wächst nicht mehr gescheit. Und auch sonst ein Rohr, das man verlegt, Wasserrohr, so wenn da ein Knick drin ist, das reißt es schnell und so. Von ihm wird gesagt, er macht es aber nicht vollends kaputt. Und den glimmenden Docht, wo also die Flamme schon erlöscht ist, den macht er nicht vollends aus. Obwohl das ja schon, da ist das Feuer wirklich am Ausgehen. Also er lässt das, was so halblebig ist, am Leben. Und dann wird von ihm gesagt, er selber wird auch nicht zerbrechen und auch nicht verlöschen. Er kommt irgendwie also wohl auch ein bisschen geknickt daher und schon so ein bisschen halb erloschen. Aber er wird nicht zerbrechen, geht nicht aus. Interessant. Es ist geheimnisvoll. Das ist so der erste Teil, wo das gesagt wird. Und dann in einem zweiten Teil spricht Gott noch einmal und er wird vorgestellt, Vers 5, Gott der Herr, Yahweh, der Gottesname wird genannt, er ist der Schöpfer der Himmel und der Erde, also bewusster Anklang an den Anfang der Bibel, Schöpfungsgeschichte. Gott, der alles gemacht hat. Im Gegensatz zu diesem Knecht hat Gott, der Herr, der Schöpfer, der hat alles in der Hand. Der kommt ganz groß, erhaben daher. Und er ist der, der dem Odem gibt Wieder Bezug zur Schöpfungsgeschichte. Er gibt den Geist, der auf diesem Knecht ruht. Ja? Gott selber gibt den Geist. Ich, sagt er dann mehrfach, ich mach dich zum Bund für das Volk, also den Knecht. Mach dich zum Bund für das Volk. Wir denken an Jeremia 31, dass Gott einen neuen Bund schließen wird. Gott hat mehrere Bünde geschlossen mit seinem Volk und mit der Welt. Der Noah-Bund und der Abraham-Bund und der Mose-Bund am Sinai. Und natürlich geht unser Blick dann weiter Richtung Neues Testament. Jetzt bleiben wir erstmal noch hier. Also ich mache dich, diesen Knecht, zum Bund und zum Licht. Und zwar zum Licht für die Heiden, zum Bund für das Volk Israel. Und zum Licht für die Heiden, immer Israel und zugleich die Völker. Beides ist da drin. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist was ganz Großartiges. Dass da nicht nur einer an Israel denkt und etwas für das Volk Israel gesagt wird. Jede Volksreligion denkt so an sich. Ich weiß nicht, ob es mal so einen Hohenloher Urglauben gab, bevor hier das Christentum Platz gegriffen hat. Irgendwie Kreglinger, weiß nicht, irgendwelche Denkmäler oder so, irgendwelches Keltentum oder so. Und das ist meistens so, Religionen sind dann immer für die, die sie haben, ja, ihre Schutzgötter. Das begegnet uns auch im Alten Testament. Die Philister haben ihre Gottheiten, sind für sie da. Die Babylonier haben ihre, sind für sie da. Israel hat den Jahwe-Glauben. Aber dieser Glaube an Gott, den Herrn, Jahwe, bleibt nicht bei Israel. Sondern er gilt Israel, erwählt, ja, aber geht drüber hinaus, wie so ein Gefäß, das überfließt. Bund für Israel, Licht für die Heiden. Und so auch hier. Und der Herr, der hier redet, ist nicht einfach nur so ein Israel-Gott, sondern hat Himmel und Erde gemacht. So, jetzt wird von dem noch gesagt, von dem Knecht, die Folge dessen, dass er also Bund für Israel, Licht für die Heiden ist, ist, dass er Blinden die Augen öffnet, Gefangene frei macht und die in Finsternis im Kerker sitzen, auch befreit. Ich, der Herr, das ist mein Name. Und dem Knecht wird all das gegeben. Es ist verkündet, Gott lässt sich hören und wir hören das. So, jetzt sind wir dem Text mal so ein bisschen entlang gegangen. Da könnte man noch viel mehr vertiefen, haben das nur mal so ein bisschen festgehalten, was da steht und was da gesagt ist. Gott also und dieser Knecht. Jetzt frage ich euch mal, wer ist dieser Knecht? Ja, Jesus sagt man ganz schnell. Ist auch kein Wunder. Und ist ganz bestimmt nicht falsch. Aber jetzt bleiben wir mal im Jesaja-Buch. Das ist Jahrhunderte vor Christus. Wer ist denn damit gemeint? Wie haben das die Israeliten damals verstanden, als sie das gehört haben? Relevant wurde der Text vor allem für Israel in Babylon. Als sie da saßen, wer ist dieser Knecht? In der Auslegungsgeschichte gibt es drei Antworten. Es gibt ganz viele, aber drei wesentliche. Die erste sagt, da ist der Prophet Jesaja selber gemeint. Er ist der Knecht. Das gibt es gelegentlich, dass Propheten, wenn Gott zu ihnen redet, auch gewürdigt werden. Als die, die den Geist Gottes haben, die also die Wahrheit sagen. Und die also Gottes Wort in die Zeit hinein sagen. Und das geschieht manchmal auch geheimnisvoll, dass es nicht so direkt gesagt wird, ja, sondern ein bisschen umschrieben. Und Propheten werden durchaus auch als Knechte Gottes beschrieben. Aber wir merken eigentlich schnell, wenn wir bedenken, was da so steht, das geht doch weit über einen Propheten hinaus. Das könnte der gar nicht tragen und niemals erfüllen. Das wird viel zu kurz greifen. Also das ist zu wenig, das reicht nicht. Wird in der Auslegung, so in der Wissenschaft, durchaus gelegentlich vertreten noch, aber das merken wir, das trägt nicht wirklich. Zweite Antwort ist, es ist Israel gemeint. Das Volk an sich. Das taucht ja im zweiten Buch des Jesaja, Propheten Jesaja, häufiger mal auf, dass da gesagt wird, fürchte dich nicht, Jakob. Also Die Verse, die wir oft persönlich auf uns ganz individuell beziehen, sind eigentlich Israel gesagt. Jakob ist da genannt und gemeint ist das Volk Israel. Das stimmt schon, Israel ist auch Gottes Auserwählter, ist Gottes erwähltes Volk. Stimmt auch, ja, liegt schon drin. Aber Israel ist ja hier auch Objekt dessen, was dieser Knecht tut. Nämlich, du wirst den Bund für das Volk sein. Also Israel kann ja nicht der Bund für sich selber sein. Versteht ihr? Da merken wir, das trägt eigentlich auch nicht. Vielleicht irgendwo mitgemeint, aber der Knecht Gottes, das ist nicht das Volk. Das kann man so nicht sagen. Wird auch immer wieder gesagt und geschrieben, aber das trägt nicht wirklich. Dritte Antwort, ist es der Messias? Ist das mit dem Messias gleichzusetzen? Nun, dafür spricht, dass zum Beispiel davon die Rede ist, dass dieser Knecht die Augen der Blinden öffnen wird und dass er die Gefangenen frei machen wird. Dass er auch Recht schaffen wird. Das sind Verheißungen und Eigenschaften des Messias. Der Messias ist ja der Davidssohn, ja, der Königssohn aus dem Geschlecht Davids, der Recht schaffen wird und der eine messianische Heilszeit anbrechen lassen wird. Und es wird von ihm gesagt, dass Gottes Wohlgefallen auf ihm ruht. Auch das ist so ein messianisches Prädikat, eine messianische Eigenschaft. Und trotzdem, ja, das ist eine Spur, aber er ist doch nicht mit dem Messias gleichzusetzen. Er wird hier eben Knecht genannt. Nirgends steht direkt Messias. Wer ist also gemeint? Was sollen wir sagen? Ich sage jetzt mal, aber das ist auch immer die Begrenzung der jeweiligen Auslegung. Ich würde sagen, hier ist ein ganz eigener Heilsbringer genannt. So wie vom Messias die Rede ist und so wie vom Menschensohn die Rede ist, ist hier vom Gottesknecht die Rede. Und das immer wieder, auch in den folgenden Kapiteln und pointiert, das ist ja nicht mal nur in ein paar Versen. Es ist ein eigener, eine eigene Heilsfigur, wie sie hier im Propheten Jesaja uns vorgestellt wird, wie Gott sie uns präsentiert in seinem Wort. Also halten wir es auch als solche einmal fest, mit durchaus sehr viel Nähe zum Messias, ja. Aber es ist nochmal eigen gezeichnet. Und lasst uns nicht gleich sagen, ja, das ist das Gleiche wie der Messias, ist ja eh Jesus. Lasst uns erstmal festhalten, was da steht, ja, um der Bibel auch gerecht zu werden, hier im Alten Testament. Also, der Knecht Gottes. Und wenn wir dem Wort noch einmal etwas nachgehen, ich habe mal ein bisschen gegraben, Knecht wird zum Beispiel Mose bezeichnet, häufig. Mose, der Knecht Gottes, dem Gott sein Wort anvertraut, die Tora. Und vom Recht ist hier mehrfach die Rede. Haben wir gelesen, ja? Er wird das Recht zu den Heiden bringen. Also Mose ist der Rechtsempfänger Gottes schlechthin. Vom Gottesknecht wird gesagt, er trägt das Recht weiter und steht in Treue zum Recht. Das ist nicht zufällig. Knecht und Recht hängt zusammen. Ja, hier, beim Gottesknecht. Also es tut mir leid, wenn ich ein bisschen tiefer grabe. Also ein bisschen Bibelarbeit jetzt. Da müsst ihr jetzt mit durch. Ihr könnt jetzt ja sowieso nicht raus. Aber ich bin ganz zielorientiert. Also Mose wird als Knecht bezeichnet. Dann ist interessant, dass die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob alle auch immer wieder, nicht so häufig wie Mose, aber auch als Knechte bezeichnet werden. Und auch Josua übrigens, der dann das Werk von Mose fortführt. Und schließlich David. Und da schlagen wir jetzt die Brücke zum Messias. Der Messias ist der Davidssohn. David wird auch als Knecht Gottes bezeichnet. 2. Samuel 7 zum Beispiel, großes messianisches Kapitel, müssten wir vertiefen, machen wir jetzt nur kurz. Psalm 89, Vers 4, David als Knecht Gottes. Und in den Psalmen, dem Gebetsbuch Davids, da taucht oft der Beter selber als Knecht auf. Psalm 69, Vers 8 oder Psalm 86, 2 bis 4. Oder häufig in Psalm 119, dem großen, längsten Psalm der Bibel, wo es wieder um das Wort Gottes in besonderer Weise geht, wieder um die Tora, wieder um das Recht Gottes und seine Weisung. Dort taucht der Begriff Knecht wieder häufiger auf, und zwar für den, der betet. Heißt also, der Gottesknecht ist eine eigene Figur, ein Heilsbringer, ein Hoffnungsträger, den Gottes Wort in besonderer Weise kennzeichnet. Und er ist dann, und jetzt kürze ich es einfach mal ab, er ist ein eigener Heilsbringer. Und das halte ich jetzt für unsere wirklich biblische Theologie für ganz wichtig, dass wir festhalten, es gibt den Messias, gibt es eigene Texte dazu, es gibt den Menschensohn, Daniel 12, eigene Verheißungslinie im Alten Testament. Und es gibt den Gottesknecht, dem begegnen wir hier. Und der ist auch eigens charakterisiert. Und das sind Verheißungslinien, die vom Alten Testament ins Neue hinüberführen. Und wir stellen dann als Christen fest, vom Neuen Testament her, diese Verheißungslinien, die unterschiedlich sind im Alten Testament, die schneiden sich in einer Person, nämlich in Jesus Christus, und treffen sich in ihm. Jesus ist der Menschensohn. Jesus ist der Sohn Gottes, der auch angekündigt wird. Er ist der Messias, in Bethlehem geboren, eindeutig. Er wird als Messias, der ja gekennzeichnet, der Christus ist ja der Titel. Und er ist auch der Gottesknecht, der, wie es dann in Jesaja 53 heißt, die Last der Welt und die Krankheit und die Sünde der ganzen Welt trägt. Augustin hat einmal gesagt, das Neue Testament ist im Alten verborgen. Und das Alte Testament wird im Neuen offenbar. Das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte Testament wird im Neuen dann offenbar. Das ist sehr treffend formuliert. Das ist unsere Perspektive als Christen. Wir lesen Jesaja 42, das ganze Alte Testament vom Neuen Testament her. Wir können gar nicht anders. Wir respektieren aber, und das müssen wir auch dazu sagen, dass unsere jüdischen Geschwister, und das sage ich wirklich bewusst, jüdische Geschwister, mit denen wir die Heilige Schrift zu einem großen Teil teilen. Wir beten die gleichen Psalmen, wir glauben an den gleichen Herrn, beten ihn an, dass die diese Kapitel anders auslegen, weil sie Jesus nicht als Messias und eben schon gar nicht als Gottesknecht anerkennen. Ja, deswegen sollten wir das immer mal unterscheiden, was steht da und wie verstehen wir es? Zu Recht, sage ich als Christ, versteht ihr, von Jesus her. Wir sehen es in Jesus erfüllt, und doch haben wir auch eine Offenheit dafür, dass andere eine andere Perspektive haben, nämlich die jüdische, auf diesen Text und halten das miteinander aus und ringen darum und bleiben beieinander und streiten deshalb nicht, sondern bleiben im Gespräch über der aufgeschlagenen Bibel auch beieinander. So, so viel einmal zum Gottesknecht, zu dieser Verheißung. Und jetzt zum Schluss, was heißt das denn jetzt für uns? Welche Hoffnung haben wir? Ich will drei Schlaglichter einfach noch nennen, wie so ein kleines Fazit. Erstens, ganz hoffnungsvoll, zweitens, ganz irdisch und drittens, ganze Hingabe. Also, erstes Fazit, ganz hoffnungsvoll. Die Hoffnung auf diesen Gottesknecht, der Heil schafft, und der das, was so schwächlich und gebrechlich ist in unserem Leben, aber auch in unseren Gemeinden, auch in unseren Verbänden und Kirchen, in dieser Welt, der das nicht vollends austritt und kaputt macht, sondern am Leben erhält, der macht uns Hoffnung. Und wir sehen in Jesus, er macht uns innerlich frei, er macht uns gewiss. Wir haben diese Hoffnung. Wir sind ganz hoffnungsvoll. Und darf ich euch jetzt auch zu den Gebetsanliegen, die ihr vorher noch hattet, einfach noch dazulegen? Und an dem Tag war Lehrtext, das Wort aus dem Römerbrief: Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Mich hat es so berührt, das erste Lied, das du gesungen hast. Wenn wir leben, Jesus, so ähnlich heißt es, ja, wir sterben, Jesus, genau das ist es. Wir haben Jesus vor Augen, wir sind ganz hoffnungsvoll, das haben wir. Auch wenn es ganz knick kommt und dick kommt und wenn das Rohr wirklich umknickt und der Docht am Verlöschen ist, ganz hoffnungsvoll. Das Zweite ist, wir sind ganz irdisch. Wir sind in diese Welt gesandt. Interessant ist, dass dieser Hoffnungstext hier uns nicht hinausführt aus der Welt und sagen würde: Kommt, die Welt vergeht, es geht alles den Bach runter, zieht euch in eure Winkel zurück und betet noch, bis endlich Schluss ist, ja? Und der Herr wiederkommt. Überhaupt nicht. Der ist ganz irdisch. Er trägt das Recht zu den Heiden und er ist das Licht für die Heiden. Wir sind in die Welt gesandt. Jesus, der Gottesknecht, sendet uns in die Welt. Geht hin in alle Welt. Wir sind ganz irdisch, gerade mit der Hoffnung, die wir haben. Ganz an die Welt gewiesen. Deswegen ist Evangelisation und Diakonie und für unsere Mitmenschen, für unseren Ort da zu sein, ist die Berufung jeder Gemeinde, jeder Gemeinschaft. Ganz irdisch. Und das Letzte dann liegt eigentlich da drin, ganz hingegeben, ganze Hingabe. Wir sind Gemeinschaft für andere. Das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und übrigens, den Gedanken hat er entwickelt im Gefängnis. Beschäftigt mich gerade ein bisschen mit den letzten Monaten von Bonhoeffer. Zwischen 43 und 45, wo er dann gestorben ist. Er hat im Gefängnis nochmal entdeckt, wer der gekreuzigte Jesus Christus eigentlich ist. Und nochmal festgehalten, es liegt alles an diesem Gekreuzigten. Da hängt alles. Meine ganze Hoffnung, mein ganzes Leben. Nicht an der großen Karriere, die ihm eigentlich offen gestanden hätte. Großer Theologe Bonhoeffer. Sondern hängt alles an Jesus und wir auch. Und es gilt nur darum, dass wir, so wie Jesus, auch für andere da sind. Da werden wir unserer Sendung gerecht. Kirche für andere. Kirche, Gemeinde, Christen, die sich wie Jesus in den Dienst für andere nehmen lassen und so ein Zeugnis sind und so Hoffnungsträger sind. Das ist die große Hoffnung, die wir auch vom Gottesknecht her empfangen und ja, in der wir losgehen können. Ich lade ein, dass wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir beten dich an diesem Sonntagmorgen. Du bist der Herr. Du hast diese Welt und unser Leben in deiner Hand. Und du hast alles für uns gegeben. Und wir danken dir dafür, dass wir von dir selber leben. Und bitten dich jetzt für uns und alle, die genannt sind schon, auch in unseren Krankheiten und Schwächen, in unserem Sterben, dass du uns hältst und dass du uns die Kraft, die Vision, den Mut gibst, dich zu bezeugen, ja, in all dem, was wir sagen und tun. Herr, so segne uns und halte diese Welt und unser Land fest. Erbarme dich. Danke, dass du der Herr bist und dass du die Hoffnung bist für diese Welt. Amen.